Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer neue Saison von Vorpass. Wir sind wieder am Start, hatten mal eine kurze Sommerpause, aber jetzt sind wir wieder da und natürlich Big G ist wieder am Start. Big G, hallo und herzlich willkommen.
Donald, Saison 5, Saison 4, viertes, fünftes Jahr der Aufnahme. Ja, 3 Wochen Ruhe gehabt, aber ist trotzdem jetzt wieder einiges an Rugby passiert, ne?
Ja, also wir hatten ja, weil wir so lange ohne Pause gearbeitet haben und auch ab und an mal ein bisschen Luft holen mussten, kurz ein bisschen Rugby Championship verpasst, aber da wollen wir halt gleich an einsteigen. Gibt auch so ein bisschen was in der französischen Liga und so und bald grundsätzlich geht's halt los, weltweit auch in Pro 14, beziehungsweise wie auch immer es heißen soll, Rugby United Championship something or other. Vielleicht können wir einfach mal sagen, was wir vielleicht in den letzten Wochen gemacht haben. Wir hatten uns eigentlich persönlich auch gesehen in der Zeit, was...
Du warst in München, ne? Ich glaube, du hast deine Zeit hier genossen, ein bisschen zu Fuß gegangen, ein bisschen gewandert, sage ich mal so, ein bisschen Fahrrad gefahren. Ne? Hat dir München gefallen als Berliner?
Ja, auf jeden Fall.
Sagst du zur Freundlichkeit des Servicepersonals in der Bäckerei zum Beispiel?
Das ist wahrscheinlich so 1 von 10 und 1 ist eine sehr niedrige Zahl, würde ich mal sagen.
Ja, ja.
Geschmack war, es hat 9 von 10, aber Freundlichkeit 1 von 10 in der Bäckerei da, würde ich mal sagen.
Ja, nicht nur in der Bäckerei. Ich glaube, das kann man über leider viele Orte sagen manchmal. Ja. Da bist du auch nicht der Erste, dem das auffällt, denke ich.
Und ich kann auch so ein bisschen zum Rugby-Training sagen. Ich war ja als externer Berater, als externer Gast bei deinem Training dabei, bei Unterföhring. Und es hat mir auf jeden Fall eine große Freude bereitet, deine Kollegen zu sehen und Timoche.
Temuka, eigentlich heißt er Temuka, aber ich habe ihn unter Temuka eingespeichert im Telefon.
Ja, genau. Da haben wir auf jeden Fall auch nach dem Training auch so ein Bier geteilt. Es war so ein bisschen Preseason, sehr fitnesslästig. Und da ich selber halt keinen Kontakt mehr machen kann, war es auch okay, nur ein bisschen Fitness zu machen. Relativ wenig mit dem Ball gemacht, aber das ist wahrscheinlich für euch in der Vorbereitung halt nicht so wichtig. Jetzt geht bei euch
die. Das machen wir auch im Spiel meistens dann immer. Ja. Wenig mit dem Ball. Das ist 20, wo wir, wir lassen die anderen immer spielen, ne, und kicken den Ball auch öfters rüber. Oder verlegen ihn absichtlich nach vorne, sodass Scrum Reset dann auch die anderen mit dem Ball spielen müssen. Ne? Genau. Und so generieren wir dann aus den Fehlern dann immer meistens Versuche und gewinnen Spiele. Naja.
Praktisch, praktisch. Ja, groß und ganzen hatten wir eine schöne Zeit in München, hat mir auf jeden Fall gefallen. Wie gesagt, vielleicht kann ich nochmal vorbeischauen, ein bisschen Natur genießen und vielleicht irgendwann, wenn es sich zulässt, vielleicht ein Spiel von dir zugucken zu dürfen. Aber naja, das alle Zukunftsmusik. Vielleicht steigen wir halt mal ein Thema ein mit Rugby Championship. Also wir haben so ein paar Runden verpasst, aber ich glaube, wir sind wir haben sowas mit dem Timing. Wir sind so einen guten Zeitpunkt wieder eingestiegen jetzt diese Woche. Mm-hmm. Vielleicht können wir einfach mal mit Quade Cooper halt anfangen. Du hattest mir vor das Wochenende ein paar Bilder geschickt, dass Rookair des Königs quasi Vergleich mit Hobbit sozusagen und er hat auf jeden Fall geliefert. Also ich meine, in der 79. Minute plus kickt er halt quasi 3 Punkte, wo dann Australien gegen Südafrika 28-26 gewinnt. Richtig spannendes Spiel und du hattest ja gesagt, Südafrika muss ein bisschen Humble Pie essen jetzt.
Auch ich muss Humble Pie essen, weil ich noch in einer anderen Gruppe rumgetönt habe bei WhatsApp. Südafrika wird auf gar keinen Fall verlieren. Also ich bin wirklich gar nicht davon ausgegangen. Ich dachte, das wäre auch ein Witz gewesen, dass Quade Cooper zurückkommt. Ich meine, es liegt daran, an der schon teilweise schlechten Form von dem Brumbies Flyhalf, Noah Lolesio. Weißt du, wen ich meine, ne?
Ja.
1999 geboren, das heißt, der Typ ist 22 Jahre alt und der hat, glaube ich, in beiden All Blacks Spielen 1-2 Intercept Passes verursacht und neben einigen anderen Sachen hat er vielleicht dem Druck nicht standhalten können. James O'Connor ist immer noch verletzt und dann hat man halt Quade wieder reingebracht. Eigentlich ursprünglich als, glaube ich, Mentor geplant. der, ich war, oder vielleicht hatte man von Anfang an vor, ihn spielen zu lassen. Ich dachte, naja, der ist halt so ein bisschen dabei, gibt den jungen Leuten so ein bisschen was mit oder so. Arbeitsethik, Tipps, bla bla bla. Aber Starting Fly Half im Spiel gegen Südafrika hätte ich in 100 Jahren nicht kommen sehen. Ich habe es abgefeiert, ich glaube einige andere auch. Außerdem, die Spiele werden ja auch, die gesamte Rugby Championship, für die, die es nicht wissen, werden alle in Queensland ausgetragen. Es wäre auch sogar ein Doubleheader am Samstag. Also in verschiedenen Orten in Queensland, Australien werden die ausgetragen. Südafrika und Argentinien haben sich sogar ein Flugzeug hingeteilt. Jetzt haben sie am Wochenende in Townsville gespielt und Quade Cooper ist Queensland. Man, durch und durch. Ne? Also eigentlich ist er Kiwi, muss man sagen, aber aufgewachsen in Queensland und da ist auch, glaube ich, der Großteil seiner Familie und hat mit den Reds ja auch vor 10 Jahren oder so oder ja, vor 10 Jahren mal den Super-Rugby-Titel gewonnen.
Und hat ja quasi jetzt die ja eine Auszeit beziehungsweise ein bisschen Payday gegönnt in Japan in der zweiten Liga sozusagen.
Zweite Liga.
Mhm. Genau, mit seinen alten Partnern Crime auf Gedränge habe. Ich meine, grundsätzlich waren wir alle so ein bisschen überrascht, dass er halt wieder da kommt und wo du das gesagt hast, seit 4 Jahren irgendwie nicht nominiert worden. Eher so ein ja, Mercurial-Spieler, kann man schon sagen. Aber trotzdem hat es auf jeden Fall das Zeugs richtig was zu liefern, sage ich mal, mit Straftritten, Erhöhung. Also ich meine, hat sein Kick-Ratio war sehr, sehr gut. Und das zeigt auf jeden Fall, ich meine, schon große Stärke, dass er in der letzten Minute so einen Kick so souverän hat drüber kicken kann. Grundsätzlich, das Spiel war relativ stark geprägt von so Sturm versus den Rest so von Südafrika, hätte ich mal gedacht. Mit quasi sehr viele, also deren Taktik war sehr viel also offenes Gedränge oder irgendwas irgendwie deren Stärke zu zeigen von Südafrika und haben mit den Moors ja eigentlich alle 3 Versuche gelegt.
Ja.
Mit den beiden Hakler, die quasi dann letzten Endes quasi die Versuche gelegt haben. Ideensreich würde ich halt das nicht nennen. Das ist wahrscheinlich die Schwäche von Südafrika, dass sie ein bisschen zu viel Fokus darauf lassen und vielleicht in der Hintermannschaft nicht genug zum Spielen kommen, oder?
Genau, ich wollte eigentlich nochmal auf Quade Cooper eingehen, aber das können wir nochmal, ob der beim Rugby World Cup verschmäht wurde. Aber genau, Südafrika, wie du sagst, ich habe überlegt, wie oft hatte die Lende den Ball. Also die Lende ist der Zwölfer, der für Zwölfer,
ja,
der für Munster eigentlich spielt. Und so im gesamten Spiel, also es war, ich glaube, die ersten 90 Sekunden war schon irgendwie 2 Boxkicks und 1-2 Kicks auch noch von Willie LaRue oder so. Ne? Ja. Das waren halt so die ersten 90 oder 120 Sekunden des Spiels. Da wusste ich schon, wo hier die Reise hingeht. Wir haben wahrscheinlich auch gedacht, die Back 3 der Wallabies waren in den letzten Spielen gegen Neuseeland relativ schwach. Tom Banks und der andere, Corey Betty, mussten relativ viel Kritik sich gefallen lassen und deswegen dachten wahrscheinlich die Südafrikaner, okay, wir machen Druck, das gesamte Spiel auf die und hauen einfach nur die Dinger hoch, die Bälle und schauen dann, dass die irgendwann unter dem Druck zusammenbrechen, was sie aber nicht sind und wie du schon sagst, es war ideenlos, ne? Alle 3 Versuche über Mauls und wie Steve Hansen auch schon, der ehemalige Neuseeland-Coach, in seinem Buch gesagt hat, um gegen Südafrika zu gewinnen, ne? Also man muss, wenn man schon im Line-Out besser ist als die, dann kann man Südafrika schlagen. Und es gab 2, also im Line-Out und im Scrum, und es gab 2 Scrums, in denen war Australien besser. Und das war kurz vor Ende der ersten Halbzeit, ja, und kurz vor Ende der zweiten Halbzeit. Was, glaube ich, auch dazu dazu getragen hat, dass Australien dann auch gewonnen hat.
Auf jeden Fall, also schon ein bisschen eine Überraschung, sage ich mal, dass, also mit Quade Cooper das eine Seite, aber dass Australien halt gewinnt, fand ich ja grundsätzlich für Weltrugby so ein positives Zeichen, dass es halt irgendwie ein bisschen das auffrischt. Wenn wir dann aber kurz auf das andere Spiel schauen, sehen wir halt genau das Gegenteil, also Neuseeland gewinnt 39-0 gegen Argentinien. Das war schon so eine Meisterleistung von mehreren Barrett-Brothers. Also davon gibt es halt 3 und 2 waren sehr auffällig in diesem Spiel. Für die Leute, die es halt noch nicht gesehen haben, können auf jeden Fall die Highlights checken. Der eine Versuch vorbereitet von Bodenbart war schon Weltklasse, wo er durch die halbe Mannschaft tanzt.
Ja, und dann den Offload.
Man sieht schon, dass er so einen Sonny Bill Williams machen will. Der eine Verteidiger verhindert das, kriegt trotzdem irgendwie den Arm frei und schmeißt einfach so ein Torpedo aus seinem rechten Arm hat raus. Das war schon Weltklasse. Also da sieht man schon, was man mit Bodenbart auf 10 bekommt, also auch grundsätzlich so auf dem Platz. Moinge ist wahrscheinlich der Gesetzte auf 10, aber so jemand ja, auf der Bank zu haben, beziehungsweise grundsätzlich als Replacement da zu haben oder irgendwie in der Mannschaft zu integrieren, ist schon ein Zeichen. Und auch mit Jordy Bart dann auch auf Schluss, finde ich das ein sehr, sehr gefährliches Kombo auf jeden Fall. Argentinien ist schon schade, dass es zu null geht, aber man sieht schon ein bisschen die, ja, ich weiß halt nicht, ob die müde waren. Die haben auch schon einige große Reisen hinter sich jetzt. War wahrscheinlich irgendwie so nicht auf dem Level oder irgendwie Neuseeland war ganz schon sauer und wollte halt wirklich zeigen. Aber 22:0 Halbzeit, das Spiel war schon gegessen eigentlich auch.
Ja, eigentlich schon. Zu null ist wahrscheinlich ein bisschen, ich weiß nicht, unfair. Also die haben halt nur verteidigt, also die haben auch nicht schlecht. Es hätte auch viel höher ausgehen können. Ne? Also Argentinien hat schon die Herzen und Körper auf die Linie geschmissen, wie man so schön sagt, fand ich. Also es hätte viel schlimmer ausgehen können. Aber ich weiß nicht, inwieweit da noch letztes Jahr, wir erinnern uns, das erste Mal eine Niederlage von Neuseeland gegen Argentinien ist auch in Queensland oder New South Wales passiert. Ich glaube, New South Wales war es. Naja, vielleicht lag da noch ein bisschen Ärger in der Luft oder dass man sich an sowas zurückerinnert hat. Man weiß ja immer, Neuseeland wie 2007, auch nach dem Quarterfinal-Exit gegen Frankreich, sowas halt dann noch sehr lange nach bei den neuseeländischen Spielern, weil halt solche Niederlagen sich, glaube ich, ins Gedächtnis einbrennen. Ja, aber ansonsten, ich weiß nicht, das Highlight des Spiels war halt ganz klar am Wochenende in Südafrika, Wallabies. Und das Blöde ist in Anführungszeichen auch noch, dass nächste Woche ja am kommenden Wochenende dieselben Spiele anstehen. Ne?
Ja, ja.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Argentinien jetzt viel, viel groß zurückkommt. Vor allem, weil ja auch ein, zwei All Blacks auch sich ausruhen konnten, sage ich mal so. Ein, zwei Leute sind, wie heißt der, Luke Jacobson, die Nummer 8, hat ja auch einen Versuch gelegt, sage ich mal so. Die halt ihre, ne, solche Fringe-Players hatten halt ihre Chance zu sich zu präsentieren und haben das auch gut getan.
Ja, also grundsätzlich finde ich es interessant bei Neuseeland, dass sie halt relativ viel, also ich meine, haben relativ alte Stars hat zurückgeholt mit Retallick und solches, aber haben auch einige neue Leute hat langsam integriert in der Mannschaft und auch so mit ein, zwei Positionswechseln irgendwie so eine, ja, gezeigt, dass sie auf jeden Fall einen großen Kader haben. Ich glaube, das hat relativ demotivierend für den Rest der Welt, was für eine Mannschaft Neuseeland zusammenstellen kann, ohne so wirklich auch Leute wie Whitelock oder ja, Moanga oder solches. Ich finde halt quasi interessant mit Ioane auf 13 auf jeden Fall, also natürlich angefangen als Ecke, ist er quasi reingerutscht auf 13, finde ich, dass es kann halt gefährlich sein, bin mir aber noch nicht so 100% sicher mit diesem 12-13-Kombo, also es ist schon ein bisschen Problemstelle seit einigen Jahren, also seit quasi Conrad Smith aufgehört hat, beziehungsweise auch Manu, dass sie halt da relativ oft durchgewechselt haben. Das ist wahrscheinlich das Einzige, wo ich halt noch nicht so 100% überzeugt bin. Ich bin ein Riesenfan von Jordy Bart auf 15 zum Beispiel. Finde ich, dass es auch super Möglichkeit bietet, auch mit den Kicks. Sichere Kicker als sein Bruder. Und ich finde es einfach super interessant, dass man halt trotzdem irgendwie Bodenbart integrieren muss. Aber wie ich gesagt habe, ist schon mega krass, dass man so jemanden auf der Bank haben kann oder irgendwie in der Reserve haben kann und dann so dein Lieblingsfreund McKenzie dann auch von
der Bank kriegen kann.
Also es hat irgendwie, es ist wahrscheinlich schwierig als Coach, alle Leute wirklich da aufstellen zu können. Also manche Leute müssen dann auf jeden Fall, oder manche Leute schaffen es nicht mal an die 23, ne? Also schon großen Kader. Wie gesagt, das Einzige, also dritte Reihe ist extrem stark. Also das ist halt unglaublich, was die da aufstellen können. Das Einzige für mich ist wirklich das 12-13 Combo beziehungsweise wer da spielt oder wer da ja, die Nase vorn hat.
Ja, wie du sagst, wir hatten es schon öfters hier besprochen. Ich glaube, Ma Nonno und Conor Smith haben irgendwann mal 50 Starts als Center Pairing zusammen gehabt oder so. Ne? Also das heißt, sie sind mindestens 50 Mal oder mehr gestartet als Center Pairing und dann gab es wahrscheinlich noch andere Spiele, wo sie als Auswechselspieler reinkamen. Ne? Und das hat dazu zu der goldenen Ära definitiv dazu beigetragen, sag ich mal. Und man sieht halt, wie abgefuckt ist manchmal in Australien, ist es da sogar auch 10, 12, 13 andauernd durchgetauscht wird oder so. Und Neuseeland ist bestimmt, ja, deswegen ganz nicht mehr so unbesiegbar, weil es da halt die letzten Jahre auch nicht die 100%ige Startkombo gab.
Wir bleiben auf jeden Fall mal gespannt. Nächstes Wochenende, wie wir schon gesagt haben, geht es weiter Australien, Südafrika um 5 nach 9 deutscher Zeit und um 12, 5 nach 12 Argentinien, Neuseeland kann man auf jeden Fall einschalten und ja, sehen, ob es halt anders ausgeht. Jetzt machen wir gleich eine kurze Pause, sind gleich wieder da in Teil 2. Also bis gleich bei Vorpass. Herzlich willkommen zurück zu Teil 2. Also wir haben ja schon groß über Südhemisphäre gesprochen. Einiges geht halt wieder los. Nächstes Wochenende, beziehungsweise ist schon gestartet, Thema französische Liga. Ich weiß nicht, Big G, wie viel du davon gesehen hast.
Gar nichts, aber ich freue mich über deine Updates.
Ja, also auf jeden Fall kann man auf jeden Fall schauen. Ich bin halt relativ erstaunt. La Rochelle, Team um Ron Nogara, unser alter Freund.
Verloren, ja. Ich sehe gerade die Ergebnisse von mir.
Ja, und da ist halt irgendwie es nicht erstes Mal. Auf jeden Fall Fiku sehr stark, ist zu Racing 92 gewechselt von Stade Français. Sehr starker Einkauf, sage ich mal so. Und ein anderer sehr deutlicher, beziehungsweise überraschender Ergebnis, Toulouse gegen Toulon, also sehr deutlich auseinander, 41-10. Da kann man auch, wenn man also grundsätzlich schauen will, schaue ich normalerweise nur die Highlights von den Spielen in Frankreich, aber kann man auf jeden Fall mitnehmen, weil manche von den Versuchen extrem schön waren und die französische Liga, würde ich mal sagen, ist sehr stark grundsätzlich da. Es sind sehr, sehr viele Mannschaften auf einem hohen Level und wir kennen das halt meist, also wir, du und ich sprechen meist nur darüber, wenn es halt um European Cup irgendwie halt geht, gegen die quasi anderen European Mannschaften geht, aber grundsätzlich als Liga sehr, sehr stark. Und da kann man halt wirklich die Superleute wie Entermac, DuPont und so jede Woche sehen. Stimmung im Stadion, das hat immer gut. Jetzt sind die Stadien, also es ist überraschend für mich, aber alles voll, auch im Fußball und so, finde ich trotzdem irgendwie so ein bisschen crazy.
Strange.
Genau, auf jeden Fall so normalerweise Favoriten für das gesamte Racing, La Rochelle, Lyon eigentlich, Clermont, Toulouse. Toulon hat da stark, nochmal wieder eingeholt mit Colby, der wird halt aber erst später dazukommen. So auf jeden Fall kann man halt gucken, einfach wirklich die Highlights auf YouTube. Lohnt sich immer, um wirklich einfach einen anderen Stil zu sehen. Ne? Also das finde ich halt ganz interessant, weil wir fokussieren uns oft so auf ja, die Nordhemisphäre, aber mit wenig achten auf Frankreich. Das finde ich auf jeden Fall ganz erwähnungswert oder ganz gut anzuschauen. Was gibt es halt noch? Also nächste Woche startet quasi die englische Liga. Auch eine Liga, wo wir halt ein bisschen mehr am Rand halt so mitnehmen, aber auch sehr, sehr stark. Wahrscheinlich halt mit den Favoriten von Exeter wieder am Start zum Beispiel. London Irish hat auch wieder stark zugelegt. Ist interessant, wie viel Geld die dann auf jeden Fall haben. Harlequins letztes Jahr so ein bisschen Überraschungsmannschaft. Sollten auf jeden Fall dieses Jahr wieder stark sein. Aber es ist auf jeden Fall spannend, wirklich, dass es halt so grundsätzlich losgeht, oder? Also ein bisschen fühlt man so ein teilweise Normalität zurück in der Weltsport zumindest.
Ja, zumindest, ne, ich meine, es ist immer noch nicht vorbei, das wissen wir, und wer weiß, was diesen Winter kommt, aber ja, ich finde es halt schon ein bisschen cool, wenn ich auf nächsten Samstag gucke und so und da halt sehr, ja, cool, erstmal spielen halt Australien, Südafrika wieder, Argentinien, Neuseeland, dann ist Premiership, Top 14 ist dann auch noch. Die anderen unteren Amateurligen in England haben jetzt auch schon gestartet oder ja, schon länger gestartet. Sonntagabend Highlight-Spiel Toulon, Stade Française. Freitagabend Bristol Saracens. Ja, man freut sich jetzt ein bisschen mehr auf die Wochenende, auch wenn jetzt Rugby nicht alles in meinem Leben ist, aber Ich bin gespannt, ob es noch irgendwelche Covid-Cases dann geben wird. Ne? Ich meine, viele Mannschaften sind durchgeimpft oder einige werden durchgeimpft sein, einige andere nicht. Aber was, wenn halt wieder was auftritt? Was, wenn es wieder zu Reiseproblematiken kommt, wie du sagst? Ich meine, volle Stadien. Irgendwie ist da so ein bisschen, bei mir zumindest, Unwohlsein doch dabei. Ne? Also, ich will jetzt nicht über Impfquoten oder sonst irgendwas reden. Und jedes Land ist halt anders, aber ich... Dafür, dass Frankreich mal viel restriktiver war als wir, ist es dann das Pendel in die andere Richtung ausgeschlagen.
Naja. Wir sind gespannt, hoffen, dass es halt alles gut bleibt. Vielleicht haben wir ein kurzes Update von dir, von lokalen Sicht auf jeden Fall oder deutscher Rugby-Sicht. Also wie ist es quasi in der Liga im Süden? Also ihr hattet ja schon Spiele, soweit ich es gesehen hatte.
Ja, genau. Also wir haben vor 3 Wochen ein Vorbereitungsspiel gegen Ulm gehabt und dann ging die 2. und 1. Rugby-Bundesliga wieder los. Wir haben zu Hause gegen Nürnberg verloren. Da habe ich aber selber nicht gespielt, weil ich auf einer Hochzeit war. Verloren 0:7-32, ein bisschen bitter gegen Nürnberg. Ich will jetzt nicht sagen direkter Abstiegskonkurrent, aber jemand... Ja, das ist jetzt ein bisschen vermessen, aber ich sehe andere Teams eher in den Top 3 oben oder so. Ja, und dann haben wir jetzt Samstag gegen bei MFC gespielt, vor 2 Tagen, 44-19 oder 21 verloren, aber uns ganz gut aus der Affäre gezogen. Wir sind mit 17 Leuten hin, einer davon war Ü50, nichts gegen den Ü50-Jährigen, aber ich glaube Ü50. Ja, und ich glaube, vielleicht haben einige gedacht, das wird ein Walkover von 100-0 oder so. Und das ist halt nicht geworden. Ich glaube, wir haben bis zur 80. Minute noch vernünftig verteidigt und mitgespielt und gave them a good run for the money, wie man so schön sagt. Ne? Also die anderen auch arbeiten lassen. Ich kann jetzt ansonsten zuschauermäßig sagen, na, es gilt halt die 3G-Regel. Ne?
Ja.
Ja, obwohl auch sowieso alles draußen ist. Also man muss schon vorzeigen, sowohl bei uns als auch woanders, dass man geimpft ist oder irgendwie am Tag einen Test gemacht hat, der negativ ist. Oder Nachweis, dass man halt genesen ist. Und so wird es auch, denke ich, weitergehen. Genau.
Ja.
Ansonsten, ja, Bundesliga Süd, ich bin zweite Bundesliga Süd, ich bin gespannt. Wird wohl Rottweil, Studentenstadt und MFC so vielleicht die Top 3 ausspielen. Aber es ist noch viel zu früh wahrscheinlich, um darüber klare Aussagen zu treffen.
Okay, aber wir sind grundsätzlich froh, dass es halt wieder losgeht. Nord, Süd, Ost und West wird halt wieder Rugby gespielt. Und momentan ist es halt das Wetter gut. Das kann man rausgehen, schön genießen, wie du auch gesagt hast, unter den Auflagen für 3G etc. Trotzdem soll man das auf jeden Fall genießen, jetzt wo man das noch kann. Auch besonders mit vielleicht was uns auf uns zukommt. Beziehungsweise auch wenn das Wetter irgendwie nicht so schön ist, jetzt ist es zumindest... Also Spätsommer, würde ich mal sagen, und das ist auf jeden Fall perfekte Bedingung, um wirklich deinen lokalen Rugby-Club zu unterstützen, beziehungsweise ein Spiel mitzunehmen. Für unseren Neustart für die Saison ist auf jeden Fall erstmal alles gesagt. Wir sind halt wieder am Start, sind halt nächste Woche wieder da und natürlich reporten von vielen von den lokalen Sachen, aber auch die internationalen Sachen. Wie gesagt, Rugby Championship geht weiter, englische Liga geht weiter und französische Liga geht weiter. Es gibt auf jeden Fall an den Wochenenden genug zu sehen vom Rugby und ich glaube, dass viele von uns sind froh, dass man das wieder genießen kann, oder?
Genau. Hoffen wir, dass es so bleibt.
Exakt. Erstmal herzlichen Dank, dass ihr zu Hause zugehört habt und wir freuen uns auf jeden Fall auf die kommenden Wochenenden, kommenden Spielen und bedanken uns sehr, dass ihr zugehört habt und wir hören von unserer Seite nächste Woche Montag dann wieder wahrscheinlich am besten und wünschen euch bis dahin viel Spaß und bis bald bei Vorpass.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne. Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tat und Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.